Haus 1. Wir machen Podcasts.
Herzlich willkommen zur ersten Wochendämmerung von Freitag, dem 8. November 2024. Heute gibt es zwei Sendungen. Diese Woche war einfach viel zu viel los und wir schaffen es nicht, alles irgendwie in einer Sendung zu besprechen. Und als erstes hört ihr jetzt ein Gespräch, das Holger gestern mit Rudi Bachmann aufgezeichnet hat. Heute Abend kommt dann wie immer die normale Wochendämmerung, in der Holger und ich auch noch ein bisschen über den ganzen Wahnsinn sprechen, der diese Woche passiert ist. Bis dahin.
Heute ist der 7. November 2024. Vor drei Tagen haben die Vereinigten Staaten von Amerika Präsidentschaftswahlen gehabt und gewonnen hat. Wider Erwarten vieler Menschen hier in Europa und wahrscheinlich auch in den USA Donald Trump. Und Donald Trump hat nicht nur die Präsidentschaftswahl gewonnen, sondern er hat sie mit größerem Abstand gewonnen als erwartet. Er hat sie mit besseren Ergebnissen gewonnen als seine Herausforderer und er selbst in der Vergangenheit. Er hat außerdem den Senat gewonnen und er hat das Parlament, das nicht Parlament heißt, sondern
Repräsentantenhaus
gewonnen. Und wer regelmäßig meinen Sendungen zuhört, hat diese Stimme erkannt. Sie gehört Rüdiger Bachmann. Der ist Professor an der University of Notre Dame in den USA. Hallo Rudi.
Hallo, grüß dich Holger.
Du hast einen sehr, sehr langen Thread über dieses Wahlergebnis geschrieben mit einigen Analysen und Ausblicken. Das fand ich alles so knackig, dass ich gedacht habe, lass doch mal drüber reden.
Gerne, ja. Aber was soll man denn auch anders machen? Also ich meine, das Einzige, was man als Professor tun kann, ist denken und schreiben jetzt.
Selbstentleibung wäre auch noch eine Möglichkeit.
Auch eine Möglichkeit, aber ich dachte mir halt einfach, ja, man kann sich die Frustration halt nur als Professor, jedenfalls nur vom Leib, schreiben. Was anderes bleibt einem ja nichts.
Du hast dir auch die Ergebnisse angeguckt, auch die Details der Ergebnisse. Warum und womit hat Trump die Wahl gewonnen?
Ja, ich glaube, am Ende waren es tatsächlich zwei, sagen wir mal so, Hardcore-Issues. Also nicht jetzt, es gibt ja auch immer wieder Diskussionen, es war ein Backlash gegen Wokeness und Diversity, Equity und Inclusion-Initiativen und so weiter. Die angebliche Transfreundlichkeit, das mag alles am Rande eine Rolle gespielt haben, aber ich glaube, am Ende des Tages gilt der alte Satz, der ja schon wirklich uralt ist, nämlich aus dem letzten Jahrtausend von James Carville, damals Bill Clintons Wahlkampfmanager geprägt, it's the economy stupid. Und ich würde sagen, it remains the economy stupid. Obwohl ich zugebe, dass es zunächst mal sich paradox anhört, und wenn man die makroökonomischen Kennzahlen in den USA anguckt, dann steht die USA ja super da. Ne? Insofern muss man das natürlich erklären, was man damit meint. Aber ich glaube, das ist der eine Grund, ist die Ökonomie. Und der zweite Grund ist tatsächlich Migration. Da waren die Demokratischen einfach, glaube ich, auch deshalb nicht wirklich glaubwürdig, weil die haben drei Viertel der Legislaturperiode behauptet, dass Kongress Gesetze erlassen muss, dass der Präsident nicht die Autorität hat, sozusagen die illegale Migration einzudämmen, die Grenze, ein schärferes Grenzregime zu installieren. Und dann hat der Kongress ein Gesetz auch vorgelegt, also beziehungsweise der Senat hat ein entsprechendes Gesetz ausgearbeitet, bipartisan. Da waren sehr scharfe, sehr konservative Senatoren dabei, die das zusammen mit Demokraten ausgearbeitet haben. Die Demokraten haben da viel, sagen wir mal, ideologischen Ballast abwerfen müssen, um dem zuzustimmen. Aber das hat man alles gemacht. Also da gab es dann tatsächlich mal einen bipartisan Erfolg. Und dann hat Trump gesagt, no way. Ja, das verabschiedet ihr nicht, weil dann habe ich kein Wahlkampfthema mehr. Und dann ist es eben im Kongress ja versandet. Dann hat Biden gesagt, so jetzt mache ich das doch mit entsprechenden Anordnungen, also mit der Executive Order, wie das in den USA heißt. Das sind eben Präsidentenverfügungs- oder und der Gesetzesebene, die er eben als Chief Executive erlassen kann. Und siehe da, es ging doch. Also, und die Grenze ist zu im Prinzip, ja. Und das heißt, er hat einfach schlicht gelogen. Die haben einfach schlicht gelogen, was das angeht. Ja, man kann das natürlich noch positiv interpretieren und sagen, Biden war halt ein alter Institutionalist und er wollte eben nicht, dass der Präsident zu viel Macht ausübt und sozusagen wirklich dem Gesetzgeber sozusagen das Prärogativ da überlassen. Das ist sicher in einer alten Welt der 1990er, 2000er Jahre ein richtiges Angehen zu sagen, wir wollen die gewählten Repräsentanten des Souveräns, nämlich das Parlament, Senat und Repräsentantenhaus, die sollen das entscheiden und dann führe ich das aus. Das ist ja so die alte, klassische, sagen wir mal, Gewaltenteilung, Gesetzgeber und Ausführender von Gesetzen. Ja, das ist die positive Interpretation, aber wir leben halt nicht mehr in so einer Welt. Und zu sagen, dass er das nicht kann, ja, war halt schlicht gelogen, weil er hat es dann am Ende ja doch gemacht. Und ich glaube, die beiden Themen, die Ökonomie, die Wirtschaft und diese Migrationsgeschichte, da haben sich die Leute einfach ja, ein bisschen verarscht gefühlt, glaube ich, von der Demokratie.
Ist die Migration in die USA denn tatsächlich ein echtes Problem?
Naja, es ist halt das alte Problem einerseits des Kontrollverlusts, ja, also dass du halt das Gefühl hast, wenn die Leute einfach reinkommen können, ohne dass es irgendwelche Verfahren gibt, dann finden Leute das nicht gut, und zwar über Parteigrenzen hinweg. Ja. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, natürlich, es ist, und damit meine ich jetzt gar nicht mal so sehr die Migration von Menschen, das ist vielleicht auch zum Teil ein Problem, wenn da sozusagen Bandenkriminalität importiert wird, aber ich glaube, das ist gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist in der Tat Waffen, und das allerhauptproblem ist tatsächlich Fentanyl. Ja, also das meiste Fentanyl, das in China hergestellt wird, kommt wohl über die mexikanische Grenze nach Amerika illegal. Und das heißt, wir wissen genau, dass das ist eine Kollegin von mir in Notre Dame, die Vicky Baron hat es relativ gut herausgearbeitet. Ja, wir wissen genau, dass in den Wahlkreisen, in denen die Opioid- und Fentanyl-Krise am schlimmsten geherrscht hat, dass da die historisch gesehen die größten Wählerstimmen, Wählerwanderungen zu den Republikanern stattgefunden haben. Und wenn man dann die Leute befragt, warum, dann sagen die nicht Big Pharma, da kommt nicht so ein linkes Ding dran, ja, wo man sagt, Big Pharma, die sind schuld, sondern die sagen Migration. Ja? Beziehungsweise offene Grenze, nicht Migration, sondern offene Grenze. Dass da eben Zeug rüberkommt, das sozusagen unkontrolliert in die USA. Und das erklärt ja auch zum Beispiel, warum in Staaten weit weg von der Grenze, ja, man könnte ja sagen, dass in Arizona oder in Texas irgendwie Migration ein Thema ist, ja, ist vielleicht noch verständlich, aber warum ist eigentlich Immigration in Iowa ein Thema? Im Gegenteil, die brauchen ja die Latinos für ihre Ernte. Ja, diese Knochenjobs will ja keiner machen in den USA. Das heißt, sie brauchen ja diese illegalen Einwanderer. Aber der Punkt ist, warum ist es in Staaten wie Pennsylvania, in Iowa, in gerade diesen ländlich geprägten Staaten ein Thema? Und das ist genau der Grund. Das ist genau, dass eben die Leute glauben, dass da eben hauptsächlich illegale Drogen und die Drogen, die sie eben vernichten, reinkommen. Also das ist schon ein Thema.
Und it's still the economy, stupid. Warum ist es still the economy, wenn doch die makroökonomischen Kennzahlen so gut aussehen?
Ja, weil, also wir haben, also man sollte es mal kurz nennen, die Amerikaner haben absolut fantastisches reales Wachstum, deutlich stärker als sozusagen die Trendvorhersage vor, sagen wir mal, 2019 gewesen wäre, sind wir auf einem höheren realen Bruttoinlandsproduktpfad. Wir haben eine nach wie vor niedrige Arbeitslosigkeit. Die Inflation ist mehr oder weniger im Griff. Insofern ist es schon so, dass diese makroökonomischen Headline-Zahlen natürlich wirklich gut aussehen. Aber wenn man sich das dann mal genau anguckt, dann ist es eben so, für mich die entscheidende Grafik am Wahlabend, das haben sie ganz kurz mal gezeigt, das ging dann schnell unter, ich bedauere, dass ich keinen Screenshot davon gemacht habe, hat der John King, CNN, an der Magic Wall kann ja so viele Sachen so geografisch, so regional zeigen, und da hat er mal gezeigt, in wie vielen Wahlkreisen, in wie vielen Counties, ja, die heute höhere Reallöhne als, ich weiß nicht mehr genau, was der Vergleich war, ich vermute 2019, also sozusagen vor der Krise in dem vorletzten Trump-Jahr war. Ne? Und da waren es, glaube ich, fünf oder, die konntest du an der Hand abzählen, diese Counties. Ja? Und das heißt, und ich habe mir das dann auch angeguckt in entsprechenden Grafiken, wir sehen, dass der Anteil der Arbeitseinkommen am Gesamteinkommen, also an diesem deutlich gewachsenen Kuchen, ist in jedem Jahr der Biden-Administration gesunken. Das heißt, was die realen Löhne angeht, wir haben jetzt seit 2022 zwar wieder Wachstum, ja, die wurden eben zum Teil erodiert durch die hohe Inflation, und es wurde zum Teil auch noch eingefangen erstmal durch die großzügigen Einkommenschecks, die US-Regierungen sowohl unter Trump als auch dann unter Biden, natürlich wurde es erstmal sozusagen kaschiert.
Aber das war Helikoptergeld,
ja,
gab es
genau,
bei euch.
Da, ne? Genau. Und okay. Aber jetzt ist halt nichts mehr so da. Ja, jetzt ist es eben so, dass das Reallohnwachstum ist da, aber anämisch und eben nicht so stark wie die allgemeine Wachstumsrate der Ökonomie. Und das bedeutet eben, dass dieses Wachstum nicht inklusiv ist. Man kann es mal auf den Punkt gebracht zu sagen, die Biden-Economy ist keine Mainstream-Economy. Die läuft, aber sie ist keine Mainstream-Economy. Das muss man einfach so klar sagen. Ja. Und das hat einfach Konsequenzen. Wir haben eine massive Lebenshaltungskostenkrise in den USA. Die Leute haben Angst, ja, dass sie ihre Rechnungen nicht bezahlen können, dass sie nicht ausreichend Essen auf den Tisch stellen können. Die Zinsen waren massiv hoch. Die sind zwar auch jetzt ein bisschen nach unten gegangen, aber sind immer noch hoch. Es ist immer noch teuer. Und sie war richtigerweise hoch. Insofern, man kann da beiden tatsächlich auch nur bedingt sozusagen die Schuld geben, denn die Inflation musste ja bekämpft werden. Aber das bedeutet eben für Leute, die sich verschulden müssen, eine Kreditkarte haben, um ihren Konsum zu finanzieren, für Leute, die jetzt vielleicht eine Familie gründen wollen und sich ein Haus kaufen wollen, ist es fast unmöglich in den USA bei den Hypothekenzinsen. Also es gibt einfach in der Mainstream ökonomisch wichtig, es geht um ökonomische Sachen, nicht um Woke und DEI und solche Sachen. Wie gesagt, mag am Rande auch eine Rolle gespielt haben, aber ökonomisch ist die beiden Ökonomien noch nicht. Vielleicht im nächsten Jahr, zwei Jahren kann Trump jetzt davon profitieren. Aber noch ist diese beiden Ökonomien nicht auf der Mainstream angekommen.
Die Leute haben viel weniger Trump ins Amt gewählt, als dass sie Biden und die Democrats abgewählt haben.
Und das sieht man eben auch daran, dass es eben so überzeugend war. Also ich meine, eine andere wichtige Statistik, Harris hat Biden in keinem einzigen Wahlkreis, hat sie besser abgeschnitten als Biden. Das ist doch eine wahnsinnige, das heißt also, es ist wirklich eine breite Bewegung. Und jetzt zu sagen, alle Amerikaner sind Rassisten und Sexisten. Es gibt genug Rassisten und Sexisten in Amerika. Don't get me wrong, natürlich, ja. Aber zu sagen, alle Amerikaner sind Sexisten und Rassisten, ist einfach zu kurz gesprungen. Sondern es geht hier um eine Abwahl der, und ich glaube auch nicht, dass sie notwendigerweise, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Trump denen nicht helfen wird, ja. Aber jedenfalls dann, wenn er das durchsetzt, was er angekündigt hat, wirtschaftspolitisch. Aber die Leute haben gesagt, eigentlich sind die alle, oder sagen wir die Leute in der Mitte, sagen wir so, die haben halt gesagt, eigentlich sind die alle schlecht. Jetzt sollen halt die Demokraten haben es nicht geschafft, jetzt sollen halt mal die anderen wieder ran. Ja. Und das heißt für Trump umgekehrt auch, wenn er es nicht schafft, wird es in den Midterms schon in zwei Jahren eine saftige Klatsche für die Republikaner geben, bin ich überzeugt von. Ja. Weil am Ende diese Mittewähler natürlich, denen geht es um genau diese ökonomischen Sachen.
Es ist noch lange nicht alles verloren, aber trotzdem hast du diese Wahl als die most consequential election of my lifetime bezeichnet, die konsequenzenreichste Wahl deines Lebens. Was erwartest du denn jetzt, was passiert?
Naja, verschiedene Dinge. Also das kann ja durchaus sein, oder jedenfalls das haben sie angekündigt, dass Trump jetzt versuchen wird. Wie gesagt, es kann natürlich sein, dass er alle gelogen hat und jetzt plötzlich wieder ein komplett zentristisches Programm fährt. Aber
hältst du das wirklich für wahrscheinlich?
Nein, das halte ich nicht für wahrscheinlich, weil Trump, glaube ich, war in vielen, er lügt sehr oft, aber in vielen Dingen, wenn er was sagt, dass er machen will, dann macht er das auch, ehrlich gesagt. Und insofern sollte man ihn da schon ernst nehmen. Also das eine, warum, vielleicht sollte man nochmal sagen, warum ich das glaube. Und das hängt eben damit zusammen, was wir gerade schon gesagt haben. Es war eben kein knapper Sieg. Ja, es ist eben nicht so, dass da jetzt wegen der Besonderheiten des Electoral College, Trump wird vermutlich den National Popular Vote gewinnen. Ja, als erster republikanischer Präsident seit langem. Da muss man sich klar machen, ja.
Ja, das ist das, was bei Clinton, Trump noch so war, dass das eigentlich das Volk Hillary Clinton
gewählt
hat. Aber eben dieses Electoral College, die Wahlleute, Trump dann den Vorzug.
Genau, oder dass sonst irgendwie, wenn du sagst, der Voter Suppression da war oder sonst irgendwie, dass es irgendwelche, sagen wir mal, Tricks der Republikaner war.
Unregelmäßigkeiten
oder Tricks oder wie auch immer. Oder wie gesagt, Besonderheiten oder republikanisch in Richtung Republikaner verzerrte Besonderheiten des amerikanischen Wahlsystems haben alle keine Rolle gespielt. Null, nichts. Der Sieg ist so deutlich, ja, in den Swing States. Er hat alle Swing States mit relativ großem Abstand. Natürlich ist der Abstand nie so groß, sonst würden sie ja nicht Swing States heißen, ja. Aber für Swing States mit großem Abstand gewonnen. Und die Senatswahlen sind eben auch entsprechend ausgegangen. Und ehrlich gesagt, da, wo man am meisten tricksen kann, nämlich bei den Hauswahlen, weil man da die Distrikte so konstruieren kann, dass die anderen immer verlieren, ja. Im Repräsentantenhaus wird's knapp. Also, die haben das noch, es wurde auch noch nicht offiziell verkündet. Ich gehe davon aus, dass die Republikaner auch da eine Mehrheit bekommen werden, aber es wird eine knappe Mehrheit werden. Ja. Also, das wird keinen, jetzt nicht unbedingt einen Durchmarsch da ergeben können im Repräsentantenhaus. Also, mit anderen Worten, da ist noch, haben die Dems noch am besten irgendwie abgeschnitten.
Aber immer noch nicht gut genug, um ein Gegengewicht darzustellen, oder?
Nein, es wird nicht ausreichen um ein Gegengewicht. Aber was ich sagen will, ist, in dem Haus, wo du am meisten politisch tricksen kannst, das wollte ich nur sagen, ja. Da haben die Demokraten noch am besten abgeschnitten. Das wollte ich einfach nur sagen. Nur um den Punkt zu machen, es ist nicht das, wo wir uns 2020 drüber Sorgen gemacht haben. Ja, dass irgendwie, dass es da dran mit Tricks und die Republikaner und das Verfassungsgericht. Nein, der Souverän hat die Amerikaner haben Trump ein breites Mandat gegeben. Muss man einfach sagen. Ob sie wissen, was sie da getan haben, und das ist ja deine eigentliche Frage. Da habe ich meine Zweifel, aber das muss man mal wirklich sagen. So, jetzt fangen wir mal an im Senat, ja. Wir haben jetzt wirklich einen Senat, das steht noch nicht genau fest, wie groß die Mehrheit sein wird, aber wir haben jetzt einen Senat, der so deutlich republikanisch sein wird, dass zum Beispiel das öffentliche Justizwesen auf Jahrzehnte hinaus deutlich rechtskonservativ gemacht wird. Und insbesondere das Verfassungsgericht, das ja schon deutlich rechtskonservativ ist, was ich vermute, was jetzt passieren wird, ist, dass die beiden rechtskonservativsten, aber ältesten Richter und auch korruptesten Richter, Alito und Thomas, die werden jetzt demnächst, vielleicht machen die noch ein Jahr oder zwei, aber die werden abtreten, solange Trump dafür Ersatz finden kann. Wir haben eine der verbliebenen drei demokratischen Richterinnen, Sonja Sotomayor, die ist schwer krank. Ja, man weiß nicht, wie lange die das noch machen kann. Also es gibt die Möglichkeit, dass Trump nochmal drei, und das wird er bewusst tun, drei junge rechtskonservative Richter ernennen wird. Das heißt, wir haben dann sieben junge rechtskonservative Richter gegenüber zwei Demokraten. Und das muss man sich klar machen. Das heißt, in dem Sinne wird er fast sicher das Verfassungsgericht für Jahrzehnte rechtskonservativ ausrichten. Ja? Und das ist natürlich, das wird lange über Trump hinaus wirken in die amerikanischen Institutionen. Das ist mal so eine Sache. Die zweite Sache muss man sich angucken, das ist ein bisschen spekulativer, aber was bisher ja funktioniert hat und was das politische System in den USA extrem Status quo orientiert gemacht hat, ist eben dieses berühmte Filibuster. Das regt die Demokraten immer auf, weil damit können sie ihre, sagen wir mal, progressiveren Gesetzesvorhaben nicht durchsetzen, weil es eben bedeutet, dass du im Senat eine 60-40 Mehrheit brauchst und nicht nur eine 50+1 Mehrheit. Ja. Die Ausnahme sind eben Haushaltsgesetze und so Richterernennung. Das sind die großen Ausnahmen. Da reicht 50 dann. 50+1. So. Jetzt haben die Demokraten, im Senat haben jetzt eine Mehrheit. Das heißt, dass der Punkt ist aber, das Gesetz, um das Filibuster zu ändern, das wiederum kann mit einfacher Mehrheit beschlossen werden. Das ist das Absurde an dieser Sache. Ja? Weil das nämlich einfach eine Senatsregel ist. Das ist einfach eine parlamentarische Regel, die sich der Senat irgendwann mal selber gegeben hat. Und die kannst du wiederum ändern mit einfacher Mehrheit.
Und wenn Moment, warum haben die Dems das dann nicht abgeschafft, als sie die einfache Mehrheit hatten?
Ja, weil es gab rechte Senatoren, sozusagen mittelzentristische Senatoren der Demokraten, die gesagt haben, sozusagen alte Schule, Institutionisten alte Schule, wir wollen das nicht abschaffen, weil wenn wir mal in der Minderheit sind, wollen wir auch davon profitieren. Nur die Republikaner sind deutlich, ja, sagen wir mal, aggressiver bei solchen Sachen. Wobei man fairerweise sagen muss, bei den Richterernennungen hat es ein Demokrat abgeschafft, ehrlich gesagt. Also Demokraten sind da auch nicht ganz unschuldig, so muss man dazu sagen. Aber ich glaube, die Demokraten, die jetzigen republikanischen Senatoren sind da einfach weniger institutionalistisch und einfach ruchloser. Also die werden da knallhart sein. Also was ich sagen will ist, wenn man sich in Zukunft anguckt, was 24, 26 die Senatswahlen sind, dann kann ich mir zurzeit nicht vorstellen, ich kann kaum Sitze erkennen, wo die Demokraten noch Möglichkeiten haben werden in Zukunft, den Republikanern einen Sitz abzunehmen, okay? Vielleicht einen in Maine noch, Susan Collins, weil Maine ja tendenziell demokratisch ist. Aber ansonsten sind das alles sehr solide republikanische Staaten. Das heißt, was hindert die Republikaner jetzt, das Filibuster ganz abzuschaffen und dann wirklich komplett rechtskonservativ durchzuregieren? Ja? Die haben eigentlich den Anreiz, das Filibuster beizubehalten, hast du dann, wenn du glaubst, dass du in absehbarer Zeit wieder in die Minderheit kommst. Das sehe ich im Senat aber nicht. Ich, wie gesagt, ich habe mir die zukünftigen 26, 28 angeguckt. Ich sehe es nicht. Ich sehe da keine Möglichkeit für die Demokraten wirklich. Also der Senat scheint mir auf längere Zeit jetzt republikanisch zu sein. Und ja, also dann ist eben die Frage, ob die Republikaner auf die Institution bewahren werden. Und das bedeutet tatsächlich wirkliche Durchregierung dann in vielen Bereichen. Und dann kommt eben noch Project 2025 dazu, wo Trump ja angekündigt hat, dass er den kompletten Beamtenrat, zumindest Beamtenapparat, zumindest die irgendwas zu sagen haben, also vermutlich bis in die Abteilungsleiterebene vielleicht im deutschen Bereich, ja, austauschen wird mit Loyalisten. Dasselbe gilt für die Generalität und Militär. Und insofern reden wir in der Tat von einer der wirkmächtigsten Wahlen in meinem Leben. Zumal, was ja sich abseits auch dazukommen wird, ist eben eine Aufwertung und Machtfülle der Tech-Oligarchen von Elon Musk und Peter Thiel und diesen Leuten durch J.D. Vance. Ja, weiß nicht, ob Trump selber da so, ich glaube, der nimmt die sehr instrumentell, aber J.D. Vance, glaube ich, schätzt die wirklich. Und wenn das alles zusammenkommt, dann wird eben das institutionelle Gefüge Amerikas nicht mehr wiederzuerkennen sein. Jedenfalls, wie gesagt, das sind die Linien, die sich andeuten. Und das Einzige, was dem wirklich in Amerika noch entgegensteht, muss man ehrlicherweise sagen, ist eben die relativ große Macht, die größere Macht, selbst gegenüber Deutschland, der Einzelstaaten, die noch stärker eigene Staaten sind, eigene Rechte haben als die Bundesländer. Und da bin ich mir noch nicht so sicher, ob Trump da wirklich, ob er da ran kann. Mit anderen Worten, kann er wirklich sozusagen Gleichschaltungsgesetze und Gleichschaltungsmechanismen so machen, wie die Nazis es konnten am Anfang oder am Ende der Weimarer Republik, beziehungsweise am Anfang der Nazizeit. Weil, also mit anderen Worten, wie breit kann er in die Fläche hinein regieren, ja, mit seiner Mega-Bewegung? Das ist mir noch nicht so klar, weil es natürlich für viele Republikaner die States' Rights schon auch noch eine heilige Kuh ist. Da muss man mal abwarten, wie viele sozusagen Traditionalisten da immer noch da sind, die das verhindern werden, oder ob die alle irgendwann, bisher sind sie immer in die Mega- und die Populistenlinie von Trump umgefallen. Ob das sozusagen der letzte Dominostein ist, der hält oder fällt, das kann ich nicht sagen. Aber das ist so die vielleicht noch interessante Frage. Was passiert eigentlich mit den Einzelstaaten? Und kann da New York einfach sein eigenes Ding machen? Ja, also, oder Kalifornien? Und auch gegenüber Trump dann sagen, nö, also du kannst Mega irgendwo in South Dakota machen, aber eben nicht hier. Das ist noch die Frage. Das weiß ich noch nicht.
Aber was für eine USA sehen wir denn? Dann ist das dann so eine
Oligarchie.
Eine
autoritäre Oligarchie. Ich nenne das Neofeudalismus. Das ist im Prinzip das Programm, jedenfalls von J.D. Vance. Man muss nämlich mal auch noch angucken jetzt, ich meine, das ist auch noch nicht so ganz klar, welche Rolle wird J.D. Vance eigentlich in dieser Administration spielen?
Ich denke, der ist Vizepräsident dann.
Ja, gut, aber das muss noch nichts heißen. Harris hat keine große
Rolle. Stimmt, ja.
Harris hat ja auch keine große Rolle gespielt. Also ist es eher Cheney, der eigentliche Präsident war, oder ist es eher Harris, die nichts zu sagen hatte unter beiden? Das wissen wir noch nicht, weil, wie gesagt, verfassungsmäßig hat der Vizepräsident kaum Macht. Außer er macht es eben klug. Das kommt jetzt darauf an, wie das Kabinett besetzt wird. Er kann natürlich, und Gründe dafür gäbe es, denn Trump ist ja heute schon eigentlich nicht mehr amtsfähig, geistig, würde ich behaupten. Ich meine, der hat ja, und damit meine ich jetzt nicht seine moralischen Sachen, ja. Ich meine jetzt wirklich seine physische und psychologische Konstitution, die nicht mehr das ist, was sie 2016 und 2020 noch war, wo er eine gewisse, wenn man das so sagen will, Virilität hatte, eine gewisse kraftvolle Ausstrahlung hatte. Das hatte er nicht mehr. Ich meine, er ist jetzt auch tatterig. Ich kann man ja auch nicht, das Alte, er lebt nicht sonderlich gesund. Ja, also das hinterlässt natürlich Spuren. Und ehrlich gesagt, mich würde es nicht überraschen, ist jetzt keine Vorhersage, mache ich das nicht als Vorhersage, aber mich würde es nicht überraschen, wenn J.D. Vance, der mir sehr ehrgeizig erscheint, tatsächlich versucht, über den 25. Verfassungszusatz, der es dem Vizepräsidenten und einer Mehrheit des Kabinetts erlaubt, den Präsidenten abzusetzen, wenn das eine Rolle spielen würde in dieser Legislaturperiode. Videomaterial, um das plausibel zu machen, gibt's genug für Trump. Ja, dafür hat dieser Wahlkampf gesorgt. Die haben den Trump überall hingeschickt, um sich auch zu blamieren. Ja. Und wie gesagt, das Material ist jetzt da und mich würde nicht überraschen, wenn J.D. Vance zumindest das, sagen wir mal, ein Ass ist, dass er vielleicht spielen wird in der Periode. Das kommt natürlich darauf an, wie der Rest des Kabinetts gesetzt wird. Wird das Kabinett dann eher loyal zu J.D. Vance sein oder und Elon Musk oder eher loyal zu Trump selber? Also warten wir mal ab. Aber wie gesagt, zurück zum Neofeudalismus. Das Programm von J.D. Vance oder die Gesellschaftsphilosophie von J.D. Vance ist Neofeudalismus. Ja, der hat nämlich eben gerade nicht seine Erfahrung. Die Leute denken ja immer, das ist der arme Junge aus Ohio, der es geschafft hat, gegen alle Widrigkeiten und so weiter. Und er hat eben nicht aus dieser Erfahrung, hat er ganz sicher nicht den Schluss gezogen, dass es jetzt Politik für das Volk gemacht werden muss und inklusivere Wirtschaftspolitik gemacht werden muss, sondern nee, er hat aus dieser Erfahrung hat er den Schluss gezogen, ich will auch ein Oligarch werden, damit mir das nicht mehr passiert und meiner Familie. Ich glaube, das ist einfach völlig klar. Und man muss sich ja fragen, wie kann es sein, dass J.D. Vance gleichzeitig auf extrem libertär-autoritäre wie Peter Thiel hört und auf jemand wie Patrick Deneen, meinen Kollegen, den Politikprofessor in Notre Dame, der inzwischen ja auch in Deutschland nicht einigermaßen bekannt ist durch sein Richard-David-Brecht-Interview. Die Zeit hat einen Artikel, die FAZ hat einen Artikel, der Johannes Völz in der FAZ hat über ihn geschrieben, der ja so einen rechtskonservativen katholischen Kommunitarismus als Gesellschaftsmodell hat. Jetzt kann man sich fragen, und der absolute Kritiker des Liberalismus in allen Spielformen, ob das europäischer Links-Woker-Liberalismus, aber auch Libertarismus, das lehnt er alles ab. Ja? Er sagt, der Liberalismus ist am Ende, wir brauchen eine neue Gesellschaftsform. Und jetzt kann man sich fragen, wie kann es sein, dass jemand gleichzeitig auf einen katholischen Kommunitaristen hört, der Marx zitiert, ja? Patrick hat keine Probleme, sozusagen die marxische Ausbeutungsanalyse zum Teil mit zu übernehmen, ja. Und auf einen Rechtslibertären wie Peter Thiel. Und das Stichwort ist genau Neofeudalismus, weil das Gesellschaftsmodell ist das eines, es gibt sozusagen eine Klasse von Feudalherren, ja, vom Adel, für die absolute Freiheit gilt, das ist die libertäre Komponente, ja, die nicht mehr irgendwelchen Regeln zu unterwerfen sind, die nur noch sozusagen von einem über den stehenden Kaisern, also ich benutze jetzt Wörter, um das bewusst sozusagen zum mittelalterlichen Modell, also der Präsident funktioniert hier als Kaiser, der aber auch nicht absolut regieren kann, ist kein absoluter Monarch, sondern der sozusagen die Streitigkeiten der Feudalherren koordiniert und die sozusagen idealerweise irgendwie sozusagen bündelt, deren Kräfte bündelt, um die Gesellschaft voranzubringen. Ja. Und das mittelalterliche Modell war, es gibt einen Kaiser, ja, der sozusagen im Zusammenhang mit den Feudalherren, ja, und manchmal war der Kaiser ein bisschen stärker, manchmal die lokalen Könige und Kurfürsten ein bisschen stärker, aber dieses komplizierte Spiel zwischen Zentralgewalt, in dem Fall dem Präsidenten, ja, sozusagen hat Wahlkaisertum jetzt, und eben den Feudalherren, in dem Fall den Tech-Oligarchen, ja, die, wie gesagt, absolute Freiheit bekommen werden, ihre Dinge durchzuziehen. Und für den Rest gibt es eben diesen, ja, theokratischen, katholischen Kommunitarismus. Die sollen auf der Scholle bleiben, die sollen für diese Feudalherren arbeiten. Die Feudalherren haben gewisse Schutzpflichten gegenüber denen. Also das ist jetzt nicht so, dass sie die versklaven können oder so, das wird nicht passieren, ja. Aber also die müssen schon dafür sorgen, dass sozusagen Brot auf dem Tisch steht, aber ansonsten keine Freiheitsrechte, sondern eben da, für die bleibt die Scholle. Die sollen halt einen Beruf ergreifen, die sollen heiraten, viele Kinder. Das heißt, Arbeitskräfte für die Tech-Oligarchen produzieren und ansonsten die Klappe halten. Ja, das ist, glaube ich, so. Das ist das Gesellschaftsmodell von J.D. Vance. Wie gesagt, ich nenne das Neofeudalismus, kommt auch nicht von mir, haben andere politische Theoretiker in den USA schon länger diskutiert. Und das ist letztlich, wo J.D. Vance hin will. Ob Trump da selber hin will, weiß ich nicht. Wie gesagt, Trump halte ich für eher unideologisch und narzisstisch. Dem geht es um sich selbst. Dem geht es tatsächlich eher um Führerkult. Aber das wird sozusagen, das ist das Spannungsfeld, diese beiden rechtsautoritären Modelle, Neofeudalismus, J.D. Vance und Trump, ja, Führerkult. Das wird sozusagen, ich sage es jetzt von einem analytischen Standpunkt, nicht so schlimm, wenn man da sozusagen drin ist, wenn man das gerade nicht historisieren kann, aber von einem analytischen Standpunkt wird das sozusagen die spannende Frage werden, welche genaue Richtung hier die Trump-Administration hin will. Wie weit die das durchsetzen können in den nächsten 4 Jahren. Und wenn das nicht konsequenzenreich ist, dann weiß ich nicht, was konsequenzenreich ist, zumal wir ja über die Konsequenzen für die Welt, Europa und insbesondere Osteuropa ja noch gar nicht gesprochen haben.
Die Konsequenzen aber trotzdem im Inland, also für die Bürgerinnen und Bürger der USA, für die Leute, die Trump-Vance gewählt haben, für die wird das ja auch Konsequenzen haben.
Ja, absolut.
Denkst du, denen würde das egal sein, Hauptsache die Realeinkommen steigen?
Also erstmal ist noch nicht klar, wie Trump mit dieser Wirtschaftspolitik, die er vorhat, nämlich mit den Zöllen überall, ja, wie das funktionieren soll. Das ist nämlich eine Preiserhöhung, diese Importzölle. Es wird natürlich Gegenbewegungen geben, das stimmt schon. Also was jetzt vermutlich passieren wird, ist, weil die ausländische Firmen, also zum Beispiel deutsche Autofirmen, nicht mehr in die USA exportieren werden können, beziehungsweise weil es eben so teuer wird, werden die vermutlich stärker noch als bisher Direktinvestitionen machen, also selber einfach amerikanisch werden, ja. Das kann helfen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kannst du ja nicht alles, die USA kann ja nicht alles produzieren notwendigerweise, es macht ja Sinn sozusagen, internationalen Handel zu treiben, um eben internationale Arbeitsteilung auszunutzen. Werden die Lebenshaltungskosten einfach teurer werden unter Trump, vermute ich. Und das heißt, es wird der Main Street auch nicht helfen. Und jetzt muss man mal abwarten, wie schnell Trump sozusagen das Wahlrecht, die Institutionen so verändert, dass eben trotz dieser Sache es dann keine Abwahl mehr geben kann, ja. Warten wir mal ab, wie das, interessant werden natürlich jetzt die Midterms in 2026 werden, ja. Ob es tatsächlich zu dem von mir befürchteten ökonomischen Desaster kommen wird. Und wie gesagt, es kann auch sein, vielleicht war das mit den Zöllen daran von alles nur Gerede, ja. Vielleicht gibt es gar keine Zölle und er profitiert einfach sehr nett von beiden vorbereiteten Aufschwung. Kann natürlich auch sein. Wenn er politisch klug ist, wird er genau das tun, ja. Er wird vielleicht einfach mal gar nichts machen, vielleicht noch ein paar Steuern senken und ansonsten gar nichts ändern und einfach diese Welle, die Biden jetzt hingelegt hat, schön reiten und dann möglicherweise in den Midterms möglicherweise seine Mehrheit sogar noch auszubauen. Wenn er politisch unklug ist, dann macht er genau das, was er gesagt hat. Dann erwarte ich eher ein ökonomisches Desaster. Auch ein Kampf dann mit der Zentralbank, wird die dann unabhängig bleiben können oder was? Wie unabhängig wird die noch bleiben können? Das ist ja auch noch so eine große Baustelle. Er hasst ja eigentlich eine unabhängige Fed. Er will ja, wie so ein König halt, die Zentralbank waren ja die Banken des Königs, ja. So, das ist ja die historische Genese unserer heutigen Zentralbanken sind, das waren früher die Banken des Königs, um halt seine Kriege und seine Schlösser zu finanzieren, ja. Und das will er ja eigentlich gern. Das ist ja eigentlich sein Ideal von der Zentralbank. Also, das ist auch nochmal so ein großes ökonomisches Thema, wo wir nicht so genau wissen, wo da die Reise hingeht. Aber ja, ich bin skeptisch, was seine wirtschaftliche Pläne angeht, wirtschaftspolitischen Pläne angeht. Und ja, da muss man mal sehen, welche Konsequenzen das hat. Die Frage ist dann halt, ist es dann nicht vielleicht schon zu spät, weil er dann nicht mehr abwählbar ist? Und wenn er dann erstmal im Weißen Haus sitzt, was hindert ihn denn, einfach sitzen zu bleiben, 2028 zum Beispiel? Ja? Wenn er dann es geschafft hat, dass die Generalität und das Justizwesen komplette loyale Menschen sind für ihn.
Naja, was ist denn, also ich meine, es gibt ja immer noch eure Verfassung und es gibt ja immer noch irgendwo ein konservatives Bürgertum, das...
Nee, eben nicht. Ich würde sagen, die Bürgerlichkeit in Amerika ist gestern auch gestorben, denn die Leute, die jetzt an die Macht kommen werden, egal ob das Elon Musk ist, ob das Peter Thiel ist, ob das dieser Kennedy-Typ ist da, die haben ja nichts mehr von Bürgerlichkeit. Ja, das sind wirklich, ja, die beste Analogie für mich in der Tat sind die sind so, es ist immer schwierig, Nazi-Vergleich zu machen, aber ich sag's mal, und wenn ich jetzt diesen Vergleich mache, dann behaupte ich nicht, dass in 15 Jahren KZs aufgebaut werden in den USA. Das sage ich nicht. Wir reden hier nicht um Auschwitz. Ja? Das ist halt in Deutschland leider die Diskussion. Wird immer Nazis ist gleich Auschwitz und alles darunter, dann machen wir es nicht mehr. Aber wenn man sich die Nazis sozusagen auch von ihren Herkunften angeht, diese zum Teil das Bürgertum hat die unterstützt. Und das ist ja für mich sozusagen ich sehe mich halt im Bürgertum eine der Motivationen, dass mir das, ich finde, das sollte dem Bürgertum nicht nochmal passieren, aber da bin ich auf einem verlorenen Posten. Aber die viele Typen, die Nazis ja hervorgebracht haben, das waren ja gar keine Bürger, sondern das waren ja so eine rotzige Art von Leuten, um es mal zu nennen. Ja, aber bestimmt keine, sagen wir mal, zurückhaltende, distinguierte Bürgerlichkeit. Das sind die alle nicht. Man muss jetzt ja nur die Wahlkampfauftritte, wer da aufgetreten ist, der Hulk und diese ganzen Leute, ja, das ist ja mit Bürgerlichkeit überhaupt nichts mehr zu tun. Also die Bürgerlichkeit ist vorbei und wenn er es wirklich schafft, die Generalität, das FBI mit seinen Günstlingen und mit genau diesen Unbürgerlichen zu besetzen, dann bleibt er halt einfach sitzen bei 2028, beziehungsweise er ist dann vielleicht wirklich biologisch alt, dann wird halt irgendwie, keine Ahnung, bleibt halt J.D. Vance sitzen oder sein Sohn. Ich weiß es nicht, wer dann kommt. Also das ist alles möglich, weil genau darauf läuft der angekündigte Umbau der Institutionen ja hinaus.
Trotzdem muss es doch dieses Bürgertum irgendwo noch geben. Natürlich, vielleicht ist das jetzt ein eurozentristischer Blick. Und in den USA ist tatsächlich derjenige, der die meiste Kohle verdient, der große Held. Das kann sein, aber, ja. Aber dieses konservative Bürgertum, das weiß ich nicht, das einen Ronald Reagan ermöglicht hat, das einen George Bush ermöglicht hat, die muss es doch irgendwo noch geben, diese Strömung. Und die
sitzen an Universitäten, Thinktanks, in Medien vielleicht noch.
Aber, das heißt, die sind auch nicht mehr Anhänger oder Mitglieder der Republikanischen Partei.
Die sind immer weniger, ja, eindeutig immer weniger. Und wenn sie noch nominell Mitglieder sind, spielen sie null keine Rolle mehr. Das ist auch ein Ergebnis. Also ich meine, es gab ja viele warum haben so Leute wie die Cheneys zum Beispiel sich so für Kamala Harris eingesetzt? Haben die ja nicht aus Sympathie oder für gemacht. Ich nehme denen schon ab, dass sie einen gewissen Patriotismus haben und die Institutionen bewahren wollten. Aber da war natürlich auch ein gerüttelt Maß an, sagen wir mal, Selbstförderung dabei. Deren Hoffnung war halt, dass es ein Ergebnis wie jetzt gegeben hat, aber mit genau umgekehrten Vorzeichen. Dass Trump, sagen wir mal, alle Swing States verliert. Ja? Und die Demokraten möglicherweise den Senat, obwohl es unwahrscheinlich aussah, aber mit einer blauen Welle, who knows what could have happened, ja.
Das wäre dann das Ende des Trumpismus auch gleichzeitig gewesen, oder?
Das wäre, zumindest wäre das eine Chance für die zu sagen, dann, also Leute, Trump hat jetzt so viele Wahlen für uns verloren. Ende des Tages, es ist einfach keine winning proposition. Vielleicht sollten wir einfach wieder Cheney, Bush, Reagan Republicans werden. Und dann gab es genug Leute in der Wartestellung, da wäre natürlich Liz Cheney eine derjenigen gewesen, die möglicherweise eine nächste Präsidentschaftskandidatin gewesen wäre, ja. Ist ja völlig klar. Also so muss man darüber überlegen. Oder auch ein Adam Kinzinger zum Beispiel, ja, einer der Abgeordneten von Illinois, der ist Militär, ja, also hat einen militärischen Background. Wie gesagt, konservatives Familienbild, alles konservatives Gesellschaftsbild, aber eben knallharter Institutionalist und absoluter Mega-Ablehner. Also da gibt es schon Leute, die darauf gehofft und gewartet haben. Deshalb haben sie auch Kamala Harris unterstützt. Und wie gesagt, die Idee war dann zu sagen, okay, MAGA hat jetzt dreimal verloren, 2020. Die Midterms gingen ja auch nicht gut aus für die Republikaner 2022. Jetzt 2024 habt ihr auch verloren. Also jetzt ist three strike, you're out, so nach dem Motto, ja. Was wollt ihr dann? Und dann wären halt so diese ganzen Umfaller die nicht unbedingt Mecker waren, so jetzt wie Lindsey Graham, dieser absolut wirbellose Senator von South Carolina oder Marco Rubio aus Florida oder auch ein Ted Cruz von Texas. Das sind ja so Senatoren, die waren früher absolute Trump-Gegner. Als sie damals 2016 gegen Trump hatten die alles vorhergesagt, was jetzt passiert ist. Wenn Trump drankommt, verändert sich die Republik. Wir werden diese Republik nicht wiedererkennen. Die haben vor Trump gewarnt und weil jetzt sind alle umgefallen, sind jetzt die größten Trump-Loyalisten. Ja? Die wären dann vermutlich auch wieder umgefallen, weil die halt, das sind reine, für die ist Politik reine Macht, da geht's um nichts, ja, da geht's nur um Stimmensicherung für sich selbst. Und die wären dann natürlich umgefallen und dann, die hätten auch an Liz Cheney wieder zugejubelt dann, ja. Nun ist es eben ganz anders gekommen und damit muss man sagen, dass Mega-Trumpismus, nicht Trump, ob er sich nochmal an die Verfassung hält und abtritt oder ob sich das biologisch, vermutlich wird es sich einfach biologisch erledigen, ja. Aber, also insofern sage ich jetzt bewusst nicht Trump, aber Trumpismus und MAGA is here to stay. Die republikanische Partei von Reagan, Bush und Cheney ist tot, Romney ist tot. Die gibt's nicht mehr, ja. Endgültig. Er hat jetzt gezeigt, dass er Wahlen und zwar deutlich gewinnen kann. Wie gesagt, nicht mit irgendwelchen Tricks und Electoral College und sonst was, sondern deutlich gewinnen kann. Und das bedeutet, dass eine, die politische Logik ist die Stimmenmaximierung. Ja, du willst Wahlen gewinnen. Das ist die politischen Incentives. Das ist die Währung, in die im politischen System gespielt wird. Ja, genau wie in dem ökonomischen System es eine Profitlogik gibt, gibt es eben in dem politischen System eine Wahlengewinnlogik. Und MAGA hat bewiesen, dass er das jetzt kann. Trump hat bewiesen, dass er das kann. Und insofern ist er erfolgreich. Und damit ist die Republikanische Partei endgültig trumpistisch. Und das wird sich nicht mehr so schnell ändern.
Und jetzt die Außenpolitik. Was ist von diesem neofeudalistischen Land zu erwarten? Also Trump war ja, ne, also America first. Das war ja, der war ja kurz davor, eine neue Monroe-Doktrin zu erlassen, hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl. Also die USA im Grunde zu isolieren und zu sagen, ihr seid ihr, wir sind wir, wir machen unser Ding, macht ihr euer Ding, wir mischen uns nicht mehr ein. Wird das passieren? Was denkst du?
Ja, in gewisser Weise schon, aber eben in dieser Weise, dass der mit anderen autoritären Führern jetzt die Welt aufteilen wird, glaube ich. Also ich würde meine Hand für Taiwan nicht mehr ins Feuer legen. Ja? Ich glaube, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Xi, Taiwan militärisch zu übernehmen. Wenn er das überhaupt jemals vorhatte, ist es ein guter Zeitpunkt. Dafür muss er einen Deal mit Trump machen, ja. Ich weiß nicht genau, wie der Deal aussehen könnte, aber ich bin mir sicher, dass es einen Deal gibt zwischen den beiden.
Aber das wäre doch, unangenehmer Begriff, aber das wäre doch unamerikanisch, wenn die USA das machen würden. Oder ist das keine Kategorie mehr, in der...
Ist keine Kategorie. Der Durchschnittsamerikaner, der sich überlegt, dessen Lebenshaltungskosten um 20% gestiegen sind und dessen Nominallöhne überhaupt nicht oder jedenfalls nicht genug, um das auszugleichen, gestiegen sind, dem ist völlig egal, was in der Ukraine passiert, was in Gaza passiert, was in Israel passiert, was in Taiwan passiert. Das spielt einfach keine Rolle. Ja, das war immer, die amerikanische Außenpolitik war immer insofern ein Elitenprojekt, als die Eliten verstanden haben, dass das auch sozusagen ökonomisch und indirekt wichtig für die Amerikaner ist.
Aber ist es das nicht trotzdem noch immer?
Ja, natürlich, ich glaube daran, natürlich, dass es, aber das durchschaut eben der normale Wähler nicht. Sondern das ist zu abstrakt. Zunächst mal ist es zu abstrakt. Und Trump wird das versuchen, durch eine, sagen wir mal, eine weltaufteilende Deal-Politik zu ersetzen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es erfolgreich sein wird in dem Long- oder Medium-Run. Aber zunächst mal, das ist, glaube ich, das, was er will. Und das wird genau passieren. Also mit anderen Worten, die Chinesen werden den Südpazifik bekommen, ja, und Asien. Und solange die den Amerikanern da nicht auf den Keks gehen, wird das genau passieren. Die Russen werden, er wird da den Russen sagen, nimm dir Europa, ja, mach du mit Europa, was du willst. Afrika ist eben auch egal, das können auch die Chinesen und die Russen haben, weil, wie gesagt, alle Krisen in Afrika werden insbesondere auf Europa unmittelbar einen Einfluss haben, eben über Flüchtlingsmigration. Und er wird sich halt verbitten, die Einmischung in den amerikanischen Kontinent. Also er wird eine muskuläre Außenpolitik gegenüber Kuba vertreten, sicher gegenüber Mexiko, gegenüber von Venezuela, solche Sachen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass er das weiterhin für sich reklamieren will, also den Hinterhof. Aber der Rest der Welt wird ihn nicht interessieren. Also er denkt in diesen, sagen wir mal, Karl Schmidtschen Großraumpolitiken. Ja, das ist, glaube ich, so sein, also nicht, dass er jetzt den gelesen hat, aber das ist so, glaube ich, so eine krude Version davon, dass es eben hier diese, es gibt eben so natürliche Hegemone in der Welt. Er versteht, dass Amerika nicht mehr der Hegemon der Welt sein kann. Ja, das ist sozusagen völlig klar, dass das, und dann gibt es eben, ja, und Indien darf man nicht vergessen, Indien, sozusagen Indien und China müssen sich dann halt irgendwie Asien aufteilen, ja, in einer eleganten Weise. Also wie genau, das ist ihm dann auch egal. Was er nicht will, ist, dass da vielleicht ein massiven Konflikt ist, das ist dann vielleicht doch zu gefährlich. Das wird er vielleicht diplomatisch zu verhindern so. Aber ansonsten ist ihm das letztlich, sind ihm diese Regionen egal. Und das bedeutet eben, dass die Europäer jetzt plötzlich schutzlos dastehen. Die NATO ist für mich passé. Und die Europäer stehen einfach schutzlos da und schutzlos gegenüber dem russischen Imperialismus. Und das wird die Osteuropäer natürlich als erstes treffen, die Ukraine ganz besonders. Die Ukraine wird diesen ganz schmutzigen Deal hinnehmen müssen, wenn sie überhaupt überleben kann als politische Entität. Und der Rest dem Rest der Osteuropäer geht's, außer vielleicht Orban und Ungarn. Und das werden wir halt dann auch sehen. Wir werden halt, das ist halt der andere Punkt, was man halt doch noch machen kann mit Trump, ja, weil er eben unideologisch ist und so ein oder in bestimmten Hinsicht unideologisch, sollte man sagen, so ein Narzisst ist. Du kannst natürlich versuchen, Sonderdeals mit Trump zu machen.
Das heißt, ihm den Schutz sozusagen abzukaufen, wie er es auch schon mal gesagt hat.
Ja, vielleicht, weiß ich nicht, ob gar nicht mal der Schutz, aber zumindest ökonomische gute Beziehungen, sagen wir mal so, ja. Ob jetzt Schutz, weiß ich gar nicht mal, aber vielleicht auch Schutz, ja, vielleicht kann man, vielleicht ist auch das.
Das heißt, dass wir jetzt nicht 2%, sondern vielleicht 4% investieren, aber nicht in die eigene Rüstungsindustrie, sondern erstmal in die NATO, weil dann ist weiterhin gesichert, dass die USA für uns eintreten.
Ja, vielleicht, aber ist das sicher? Also wenn du Trump jetzt 4% gibst, so dass du die Rüstungsindustrie in den USA, dass die gute Profite machen, und am Ende sagt dann Trump, nö, also ich schicke trotzdem keine Soldaten nach, wie glaubwürdig ist. Ja, willst du dich darauf als europäischer Politiker wirklich verlassen? Also, aber was er trotzdem natürlich sein kann, ich glaube, es ist umgekehrt. Ich glaube, Trump will eben, oder er wird in Kauf nehmen, dass die europäische Solidarität sozusagen zersplittert wird. Und er wird es dadurch fördern, dass jetzt, was ich glaube, was jetzt passieren wird, dass alle möglichen europäischen Führer aus Osteuropa, Meloni, aber auch Macron, wette ich mit dir, die werden jetzt alle versuchen, Sonderdeals mit Trump. Deutschland ist zurzeit nicht handlungsfähig. Also Deutschland wird wieder mal das Nachsehen haben. Aber diese Führer da werden alle versuchen, Sonderdeals mit Trump zu bekommen. In der Hoffnung, in der vagen Hoffnung, dass sie zumindest in der kurzen Frist geschützt sind. Und einzelstaatlich kann ich das ja so verstehen. Aber was eben darunter leiden wird, ist die europäische Solidarität, die wir eben brauchen für Klimaschutz, Flüchtlingspolitik und alle diese Dinge und eben auch, um den russischen Imperialismus abzuwehren. Und das wird eben, ja, also wie soll das funktionieren? Also ich sehe einfach nicht, wie Europa sozusagen durch diese Spaltungstendenzen, die eben von außen sowohl von Trump als auch von Putin als auch von China auf es einprasseln, kombiniert mit Flüchtlingskrisen. Und übrigens auch Netanyahu wird weiterhin ein guter Freund sein von Trump, ja. Und auch das wird Flüchtlingskrisen natürlich auslösen, ja? Weil irgendwo müssen die Palästinenser hin. Und diese Flüchtlingskrisen, am Ende werden die alle in Europa als allererstes sozusagen auftauchen. Europa ist am wenigsten sozusagen schützbar. Die Amerikaner werden einfach diese Rio Grande-Grenze hochmilitarisieren unter Trump. Und dadurch ist für ihn Klimaschutz kein Problem mehr. Ja? Also diese ganzen Klimaflüchtlinge, die kommen einfach nicht in die USA, die kommen alle nach Europa, aus Afrika und aus dem Nahen Osten heraus. Also Kriegs- und Klimaflüchtlinge, muss man sagen. Aber das ist alles egal. Das wird alles zu einer Destabilisierung Europas beitragen. Und ich weiß nicht, dass die Europäer die Solidarität und die Kraft und die Vision haben, sich dagegen zu stemmen. Weil es eben keine gute Lösung gibt. Denn selbst wenn die Europäer sagen würden, wir halten jetzt zusammen, wir investieren jetzt 4-5% des Bruttoinlandsprodukts in unsere nationale Sicherheit, wie soll das zu finanzieren sein?
Wir gönnen uns ja genug Milliardäre, die wir da vielleicht auch mal in die Pflicht nehmen könnten.
Ja, aber da reden wir dann um Größen. Bin ich dafür? Ich habe immer gesagt, das Motto bei die Linken, die Grünen sollten Christian Lindner immer sagen, nicht Kanonen statt Butter, sondern Kanonen statt Porsche, habe ich immer gesagt.
Ja.
Hat aber nie jemand aufgegriffen, leider, offensichtlich. Auch bei den Linken nicht. Hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Aber das hätte ja das.
Ja, so ein schönes Bonmot, ne?
Das hätte das Motto sein müssen. Ja. Trotzdem reden wir jetzt, glaube ich, schon über Größenordnung, wo du auch an die Sozialstaaten wirst ran müssen. Die Europäer haben sich einfach Anders als die Amerikaner, die keinen Sozialstaat haben oder kaum einen haben. Ja. Keinen ist nicht richtig, es gibt auch einen Sozialstaat in den USA. Aber jedenfalls nicht einen so großzügigen Sozialstaat haben wie die Europäer. Die Europäer haben sich den leisten können, weil sie für ihre Sicherheit nicht selber sorgen mussten. Und wenn sie das jetzt tun, also angenommen, sie tun, was möglicherweise sicherheitspolitisch richtig wäre, dann ist das eine prekäre Proposition, weil dann eben überall AfD und BSW und diese Parteien natürlich massiv profitieren werden. Also das heißt, die politischen Systeme in Europa sind nicht ausgelegt, glaube ich, diesen, sagen wir mal, Willen zu leisten, selber für die Sicherheit zu sorgen. Und wenn man das nicht tut, dann kommt eben die andere Sache, dann wird eben der russische Imperialismus gewinnen, die Flüchtlingskrisen werden schärfer werden und dann gewinnt halt auch AfD und BSW und die entsprechenden anderen Parteien in anderen Ländern. Ich sehe also nicht, ehrlich gesagt, wie Europa aus diesen Doom-Loops herauskommen kann. Vielleicht bin ich da zu pessimistisch, aber mir fehlt zurzeit, ehrlich gesagt, die Fantasie, wie das passieren soll, wenn ganze Koalitionen zerbrechen über im Grunde genommen lächerliche Themen, ja.
Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.